Und wieder mal ein Gestern-Kleber-Fail von unterwegs und wieder mal aus Hamburg. Und es geht mal wieder um die Atomi-Fanszene. Bekanntermaßen, zumindest unter aufgeklärten Leuten, eine sehr faktenaverse, fast schon religiös anmutende Bubble von Leuten, die einfach alles, was ihnen nicht in Gram passt, einfach wegwischen. Die halten sogar Fraunhofer für gefälscht, also Fraunhofer-Studien, die absolut wissenschaftlich seriös und mit Peer-Review-Kriterien veröffentlicht wurden, das halten sie für falsch und da würde man die Kernenergie schlecht rechnen. Glauben allerdings irgendwelchen rechtsdrehenden Atomikern, wie zum Beispiel Daniel Stelter, so ein Buddy von Porsche Ulf, der auch im Handelsblatt jede Menge Blödsinn verbreitet und in einem eigenen Podcast mal auch behauptet hat, man würde die Kernenergie schlecht rechnen. Dabei rechnete er sie schön, indem er dann irgendwelche Auslastungsszenarien von deutlich über 90% für Kernkraftwerke ausweist, die es einfach nicht gibt. Das ist einfach gar nicht möglich, gerade im Kontext eines Marktes, wo Erneuerbare, die einfach viel, viel günstiger sind und im Gegensatz zur Kernenergie auch bezahlbar und auch wirklich klimafreundlich sind, den Markt immer weiter dominieren. Und er rechnet auch mit einer Betriebsdauer von jenseits von 60 Jahren, so Richtung 90. Man kann sich auch wirklich jeden Blödsinn schön rechnen. Aber Fraunhofer böse, irgendwelche Leute, die Desinformation verbreiten wie Stelter oder irgendwelche rechtsdrehenden Leute auch auf irgendwelchen asozialen Plattformen, bis hin sogar zu wirklichen Hasskloaken wie News, den glaubt man dann wirklich alles. Es muss nur in die eigene Religiosität passen. Und ich muss hier wieder mal einen Beitrag aufgreifen, weil ja vor ein paar Tagen, jetzt genau genommen gestern sogar, war ja der Jahrestag des Tschernobyl-Unglücks. Und wir erinnern uns vielleicht, oder einige erinnern sich vielleicht, vor 40 Jahren, 1986, explodierte dort ein Kernreaktor, damals noch zu Zeiten der Sowjetunion, und das hatte große Folgen auch für uns in Europa. Und wir merken, das kann ich auch vielleicht hier schon mal spoilern, die Folgen auch sogar bis heute. Die sind auch bis heute auch in Europa noch messbar. Nicht mehr so sehr spürbar, aber ich kann mich auch noch damals daran erinnern, dass mein Vater mit einem Geigerzähler aus dem Labor, in dem er damals an der Uni Göttingen tätig war, nach Hause kam und er durfte dann bei uns zu Hause und in der Nachbarschaft die ganzen Sandkästen mit dem Geigerzähler durchmessen und wir waren in Südniedersachsen nicht ganz so sehr betroffen. Meine Frau kann da was anderes erzählen. Sie ist ja aus der Oststeiermark und die Region war sehr massiv betroffen. Auch der Bayerische Wald, und da kann man heute noch nachweisen, dass gewisse Tiere, Wildschweine zum Beispiel, weil sie gewisse Pilze essen, immer noch höhere Kontaminationswerte aufweisen, und auch gewisse Pflanzenarten haben heute immer noch höhere Kontaminationswerte. Und man sollte gewisse Dinge in gewissen Regionen auch heute noch nicht essen. Wird nicht empfohlen, und das ist eben eine Folge dieses Reaktorunglücks von vor eben ziemlich genau 40 Jahren. Und jetzt gibt es allerdings auch in seriösen Medien, und wir kommen jetzt hier, machen jetzt den Wechsel nach Österreich, zum Primetime-Format ZIP2, das ist so ein bisschen wie das Heute-Journal oder die Tagesthemen, und die laufen natürlich im ORF, und der Moderator ist Armin Wolf, ein sehr seriöser und wirklich guter Journalist. Ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, ihm vielleicht auf Blue Sky oder ich weiß nicht, wo er noch so aktiv ist, zu folgen. Also wirklich einer, der wirklich gute journalistische Arbeit macht. Und der hat dort einen Nuklearchemiker interviewt, den die Atomi-Fanszene sehr gerne mag. Warum, werden wir gleich sehen, nämlich Georg Steinhauser. Der ist eben, wie ich sagte, Nuklearchemiker, forscht eben zu gewissen nuklearen Themen, aber eben aus Sicht der Chemie, und war auch öfter mal auch schon in Tschernobyl, hat auch dort auch zu Forschungszwecken einige Aufenthalte gehabt. Und der stand eben anlässlich des Tschernobyl-Unglücks nun jetzt im ZIP2-Studio bei Armin Wolf und hatte dort die Gelegenheit, ziemlich üble Sachen über die Kernenergie zu verbreiten. Und dieses Interview, was auch von anderen Zeitungen wie dem Standard und ein paar anderen aufgegriffen wurde, das wird gerade in der Atomi-Fanszene rumgereicht. Natürlich mögen die das, weil es eklatante Probleme einfach verharmlost bis sogar komplett ignoriert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ganz zu Beginn erstmal, was Georg Steinhauser hier sagt, da geht es um eben die Frage, wie fühlt er sich, wenn er eigentlich in Tschernobyl ist, und welches Gefahrenbewusstsein hat er? Und da hat er das hier gesagt.
Also der Flug dorthin macht mir eine größere Dosis als mein Aufenthalt dort. Wenn ich dort arbeite, wenn ich dort Feldarbeit mache, dann habe ich natürlich meinen Malerschutzanzug. Das ist ein ganz gewöhnlicher aus dem Baumarkt, und eine FFP2-Maske, die mittlerweile jeder kennt, habe ich dann an. Also das ist eine einfache Schutzmaßnahme. Dort leben würde ich auch nicht wollen, aber eine Woche finde ich eigentlich ganz unproblematisch. Und es ist ein sehr interessanter Ort, muss man schon sagen.
Also, dass das ein interessanter Ort ist, das mag sein. Es gibt ja auch sowas wie Katastrophentourismus, wo Leute auch ganz gerne einfach mal dorthin gehen. Also kann man alles machen. Interessant ist es sicher, ne? Da ist ja einer von diesen Lost Places, insbesondere die Stadt Pripyat. Das war ja eine sowjetische Musterstadt in der Nähe des AKW, wo die Familien und die Bediensteten also die Bediensteten und die Familien der Bediensteten gelebt haben, die auch viel zu spät evakuiert wurde. Und das ist heute alles verlassen. Dort breitet sich die Natur aus. Aber es ist dort nicht so ungefährlich, wie er sagt. Und hier mal ein paar ganz konkrete Werte. Die Strahlung wird ja ganz typisch in Sievert oder in dem Fall Millisievert. Also Sievert ist die Einheit für eine Strahlendosis und die wird immer in Sievert pro Stunde angegeben. Also damit gibt man an, wie stark man einer gewissen radioaktiven Strahlung ausgesetzt ist. Und eine Belastung beim Fliegen, und die kann man relativ gut aussagen, die liegt von 2 bis 10 Mikrosievert. Also Mikro ist 10 hoch minus 6. Bei sehr langen Streckenflügen, so nach San Francisco, kann es schon mal 60 bis 90 Mikrosievert liegen. In Tschernobyl, je nachdem, wo man ist, das variiert sehr stark. Es gibt Bereiche mit schwacher Kontamination, dann liegen beim Bereich von 0,6 Mikrosievert. Aber es kann auch schon mal Richtung 100 Mikrosievert pro Stunde gehen. Also mehr als bei einem Flug. Also der Flug ist weniger belastend als der Aufenthalt in Tschernobyl. Und im Flieger ist man ein paar Stunden, eine ganze Woche dort, ist eine andere Hausnummer. Also wenn man dann gerade nicht bei 0,6 Mikrosievert ist, sondern bei 100 Mikrosievert, ist es definitiv gesundheitsschädlicher. Und dann hängt es auch noch davon ab, wie nah kommt man an den Reaktor. Denn der ist so mittlerweile immer noch so stark strahlend, dass entsprechende Baumaßnahmen, gerade weil ja jetzt dieser große Dom, der über diesen Sarkophag gefahren wurde, vor einigen Jahren beschädigt wurde durch einen russischen Angriff. Und diesen zu reparieren, das kann man nicht mal eben am Reaktorblock, das muss man von weiter weg tun und dann dort installieren, weil die Arbeiten direkt am Reaktorblock, der havariert ist, einfach immer noch viel zu gefährlich sind. Also hier sieht man ganz gut, dass Herr Steinhauser die Gefahr, die davon ausgeht, ganz massiv herunterspielt. Aber schauen wir weiter. Er haut noch einige andere Sachen raus.
Weil die Atomkraft trotz dieses Unfalls nicht so unsicher ist, wie sie erscheint. Der einzige Unterschied ist, dass es eine extrem emotionale Geschichte ist. Radioaktivität, dafür haben wir kein Sinnesorgan, das fühlt sich beklemmend an.
Also das stimmt, Radioaktivität können wir nicht fühlen. Man kann höchstens, wenn es zu schlimm ist, die Konsequenzen fühlen. Aber das ist eine emotionale Sache, und zwar bei den Atomis, weil die verharmlosen die Gefahr von Radioaktivität. Denn es ist keineswegs so ungefährlich. Einige Leute, gerade so Leute aus der Biologie, die sagen, wenn man in Tschernobyl ankommt, dann hat sich die Natur viel zurückgeholt. Da wachsen überall Bäume und der Pflanzenwuchs ist sehr intensiv, aber das sagen auch Leute, die dort gearbeitet haben, man hört keinen einzigen Vogel. Es ist eine absolute gespenstische Stille. Ganze Biosphärensysteme sind komplett aus dem Gleichgewicht. Das, was dort lebt, lebt nicht so, wie es eigentlich in der Natur vorgesehen ist. Und Menschen, die dort auch zurückgegangen sind, weil sie ihr Zuhause eben nicht verlassen wollten und wieder zurückgegangen sind, die haben massive gesundheitliche Folgen. Also es ist nicht einfach was Emotionales, das als Gefahr zu sehen. Es ist was Emotionales, das Ganze zu leugnen. Und er macht da an dem Problem noch eine ganze Ecke weiter. Und es wird immer kritischer.
Wenn wir uns die nackten Fakten anschauen, dann sind die Zahlen Todesfälle pro erzeugter Kilowattstunde, da ist die Kernenergie eine der sichersten und eine der ungefährlichsten Stromerzeugungsmethoden überhaupt.
Das ist glatt gelogen. Das stimmt einfach nicht und das behaupten Atomis dauernd. Und was sie dabei tun, ist ein ziemlich perfider Trick. Sie nehmen einfach die Zahlen, die in den offiziellen Unfallberichten, insbesondere damals zum Tschernobyl-Unglück aus Sowjetzeiten kommen, und das waren 40, 50 Leute, die unmittelbar gestorben sind. So die ersten Feuerwehrmänner, die damals reingegangen sind, ein paar Liquidatoren. Aber es sind wirklich viel mehr. Und das Perfide an den Folgen der Kernenergie ist, man kann es nicht hundertprozentig genau sagen. Weil man kann nicht genau sagen, dass wenn jemand nach 20 Jahren an den Folgen einer Verstrahlung stirbt, dass das damit unmittelbar was zu tun hat. Man kann es nur mutmaßen. Deswegen sind die Zahlen da auch sehr, sehr schwankend. Es gibt auch Ausnahmen, die sagen 4.000, 6.000 Todesfälle durch Tschernobyl und es geht bis zu 1,4 Millionen Todesfälle. Und das ist eben so eine Sache. Wenn Menschen zum Beispiel an einer Strahlenkrankheit erkrankt sind und haben es überlebt und später dann aufgrund der massiven gesundheitlichen Probleme an den Folgen und an den Lasten der weiteren Behandlung, die sich viele nicht leisten konnten, Selbstmord begangen haben, da zählt ein solcher Selbstmord nicht mehr als Opfer der Kernenergie, obwohl er einer ist. Oder schauen wir noch weiter, wenn jemand dann in der Oststeiermark oder im Bayerischen Wald 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe Pilze gegessen hat und dadurch nochmal 10 Jahre später eine Krebserkrankung bekommt und daran verstirbt, dann ist diese Person ein Opfer der Kernenergie. Aber man kann das nicht kausal direkt zusammenhängend nachweisen, dass das so ist. Wir wissen nur, es gibt solche Fälle. Und deswegen sind diese ganzen Sachen sehr, sehr breitschwankend. Und die statistische Methodik, die wird auch von ihm in diesem Interview wirklich zerfleddert und schlecht aus, also er lässt sie schlecht aussehen, aber die ist nicht so schlecht. Die hat durchaus ihre Berechtigung. Und nur weil sie durchaus große Schwankungsbreiten hat, diese statistische Methode, und durchaus dadurch auch eine gewisse Fehleranfälligkeit hat, ist die Konklusion nicht grundsätzlich falsch. Also hier wird das massiv runtergespielt. Die Kernenergie ist überhaupt nicht so harmlos, wie ständig behauptet wird. Wir haben dazu auch bereits mal eine Folge gemacht. Also diese Aussage, dass er die sicherste Energieform pro erzeugter Kilowattstunde ist, einfach eine glatte Lüge. Das missachtet komplett das, was wirklich der Fakt ist. Und abgesehen davon, nicht nur Todesfälle sind ja ein Problem, auch Menschen, die darunter leiden, auch wenn man es überlebt oder irgendwelche schweren Erkrankungen hat, Einschränkungen oder auch genetische Defekte, die über Generationen weitergegeben werden. Wir wissen auch heute aus der Tschernobyl-Katastrophe, dass Menschen, die dann Kinder bekommen haben, ihren Kindern dann genetische Defekte aus der radioaktiven Kontamination weitergegeben haben, die geben es ihren Kindern weiter. Das ist eine never-ending story. Und auch selbst wenn Leute es überleben, aber Erkrankungen zurückbehalten, ist das immer noch scheiße. Und das Ganze so zu verharmlosen, das ist schon ziemlich zynisch. Und es geht weiter.
Da ist also die Solarenergie deutlich gefährlicher, weil jedes Jahr beliebig viele Menschen vom Dach fallen, wenn sie dort Solarpaneele installieren. Also das sie haben auch relativiert.
Also das ist jetzt natürlich kompletter Schwachsinn. Also das toppt wirklich alles. Also wenn er schon Leute zählt, die vom Gerüst fallen oder vom Dach fallen bei der Montage von PV-Modulen, dann sollte er vielleicht auch die Leute zählen, die vom Gerüst fallen, wenn ein AKW gebaut wird. Das ist eine Baustelle und auf Baustellen passieren leider manchmal Arbeitsunfälle, aber die interessieren ihn natürlich nicht. Ne? Das sind dann die guten Unfälle. Also das ist mega zynisch. Also das ist kompletter Quatsch. Die Kernenergie ist einfach in jeder Hinsicht für die Gesundheit und natürlich auch in Sachen Todesopfer eins der schlechtesten Sachen, die es gibt. Die Kohleenergie und auch generell fossile Energieträger spielen in der gleichen Liga, weil natürlich die Todesfälle durch Klimafolgen oder auch entsprechende Luftverschmutzung auch sehr heftig sind. Also das sind beides Ligen, die nehmen sich nichts. Radioaktive Kontamination oder entsprechende Luftverschmutzung, beides ist ein Problem. Also das ist richtig, richtig zynisch, was er hier macht. Schauen wir weiter.
Die Kernenergie, wie sie heute betrieben wird, ist unfassbar sicher. Tschernobyl, der Reaktor von Tschernobyl und der Betriebsmodus, in dem er damals war, sind mit der heutigen Kernenergie nicht vergleichbar. Das ist in etwa so, als ob ich aufgrund des Hindenburg-Desasters darauf schließe, dass die Luftfahrt unsicher ist. So wie das damals gemacht wurde, hätte es niemals gemacht werden dürfen. Und das ist heute schlicht und einfach ausgeschlossen, dass ein derartiger Unfall nochmal passiert.
Also das ist natürlich auch wieder massivste Verharmlosung. Hat mir gesagt, die Kernenergie ist alles andere als sicher. Und übrigens, wenn sie sicher wäre, dann wäre sie auch versicherbar und das ist sie nicht. Kein Versicherungsunternehmen der Welt ist bereit, einen AKW-Block zu versichern. Und deswegen übernimmt der Staat die Folgekosten, wenn was passiert. Ganz einfache Sache. 80 Milliarden etwa müsste man pro Jahr als Versicherungsprämie pro Reaktorblock rechnen und damit wäre die ohnehin unwirtschaftliche Kernenergie noch unwirtschaftlicher. Also das ganze Ding konnte nur funktionieren, weil man die Haftpflicht, Versicherungspflicht einfach aufgehoben hat und der Staat, also die Gesellschaft, die Folgen trägt. Also hätte er recht mit diesem Blödsinn, den er da erzählt, dann gäbe es nicht das Problem mit der Unversicherbarkeit von Kernkraftwerksanlagen. Und die Parallele zum Hindenburg-Desaster ist natürlich kompletter Blödsinn. Hindenburg, ein Luftschiff, ein Zeppelin damals zu Zeiten der Nazis, der ist in Lakehurst bei New York City explodiert und das Ding ist damals mit Wasserstoff gefüllt gewesen. Und es gab einen Wasserstoffbrand. Wasserstoff ist ein brennbares Gas. Und das ist eine ganz andere Art zu fliegen als heutige Flugzeuge. Hat nichts miteinander zu tun. Aber natürlich ist, auch wenn der Reaktorblock in Tschernobyl ein ganz anderer ist, als man es heutzutage sonst so tut, dazu kommen wir gleich, das ist eine ganz besondere Art der Reaktorkonstruktion, auch mit einem Designfehler. Aber das Grundproblem, dass man dort Neutronen hat, die auf Uran-235-Kerne stoßen und dass man dort immer ein System hat, das unter Umständen instabil werden kann, das trifft auch auf heutige Anlagen zu. Das haben wir auch in Japan dann gesehen, bei Fukushima. Und es gibt übrigens eine ganze Reihe an Nuklearunfällen. Nicht alle sind so heftig. Aber die Liste der Störfälle, die ist schon ziemlich riesig. Und da war Tschernobyl nicht der erste. Es gab auch davor einige, eben wie Sellafield oder auch Three Mile Island. Also das ist eine ganze, das sind so die bekanntesten Unfälle, aber es gab viel, viel mehr. Klar, nicht alle waren so heftig, keine Frage, das war ein besonders heftiger, aber dass das irgendwie so wahnsinnig sicher ist und das eine und die Reaktortechnologie von Tschernobyl mit der heutigen so gar nichts mehr zu tun hätte, ist glatt gelogen. Also da gibt es immer noch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, auch wenn natürlich, und da hat er in dem Punkt recht, genau der Unfall würde sich heute in heutigen Anlagen so nicht wiederholen. Genau der nicht, aber dafür eben andere. Schauen wir weiter.
Ich glaube, in der Bevölkerung gibt es nach wie vor die Wahrnehmung, dass dieser Unfall einfach so passiert ist, dass das wie ein Reifenplatz auf der Autobahn war. Dem ist aber nicht so. Das ist, ich möchte sagen, beinahe absichtlich herbeigeführt worden. Das war ein Experiment, das derartig dilettantisch durchgeführt wurde, dass jeder Physikstudent der TU Wien einem sagen könnte, na, das ist keine gute Idee, macht das besser nicht. Dass dieser Unfall so herbeigeführt wurde, ist in erster Linie ein politischer Skandal.
Nein, das hat mit politischem Skandal überhaupt gar nichts zu tun. Das ist menschliches Versagen gewesen. Richtig. Und menschliches Versagen ist eine Fehlerquelle, die haben wir damals in Tschernobyl gehabt und die haben wir auch heute. Die meisten Unfälle passieren aufgrund einer sehr ungünstigen Verkettung von menschlichen Fehlern. Und diese Problematik ist bis heute da, denn der Mensch ist ja immer noch da und der Mensch macht immer noch Fehler. Der Mensch ist ja nicht perfekter geworden. Ich würde sogar sagen, der Mensch ist tendenziell dümmer geworden. Also deswegen ist das eine ganz blöde Idee. Also das war nicht so dilettantisch. Was wollten die damals tun? Das war ein Test zur Notstromerzeugung. Und die haben dafür den Reaktor in einen kritischen Zustand gebracht, wussten allerdings nicht, dass der in einem kritischen Zustand war. Denn die haben diesen Reaktor auf ein sehr niedriges thermisches Energielevel gefahren. Auf unter 700 Megawatt thermische Leistung. Und das war der Bereich, wo der Reaktor kritisch wurde. Und das hat was mit einem Designfehler zu tun. Denn der Tschernobyl-Reaktor war ein sogenannter RBMK-Reaktor. RBMK ist eine Abkürzung für eine russische Namensanhängung, die ich jetzt nicht zusammenkriege. Aber dieser Reaktor ist ein graphitmoderierter Reaktor mit einer Wasserkühlung. Und das führt dazu, dass der ein gewisses Design hat, was dazu führt, dass er eben in einen kritischen Bereich kommt, wenn er zu weit runtergefahren wird und weil es dort dann größere Ansammlungen von Xenon gibt. Und Xenon hat auch gewisse Eigenschaften, die dazu führen, dass dieser Reaktor in einen kritischen Zustand kommt. Diese Zusammenhänge kannte man aber zu dem Zeitpunkt nicht und man wollte testen, ob ein Notstrombetrieb sauber funktioniert, denn ein AKW muss auch, wenn es abgeschaltet wird, konstant gekühlt werden. Das ist ja später in Fukushima zum Problem geworden. Und bevor so ein Notstromaggregat anspringt, braucht es einen Übergang. Und dieser Übergang, der muss halt funktionieren und das wollte man testen. Also durchaus ein Test, den man auch machen sollte, der auch durchaus seine Bewandtnis hat. Aber dass das dahin führen würde, das war eine Verkettung von falschen Entscheidungen und man hätte früher abbrechen müssen und man hätte auch die Steuerstäbe, die ein Graphitende hatten, schneller reinfahren müssen. Die sind allerdings nur sehr langsam reingefahren und das hat das Problem in dieser Phase des instabilen Reaktors noch verstärkt. Also da waren viele Sachen, die zusammenhängen, die einfach so nicht bekannt waren. Und große Katastrophen passieren immer, wenn, man sagt es in der Katastrophentheorie, mindestens 7 ungünstige Dinge zusammenfallen. Und das ist hier passiert. Und das wird von ihm einfach so weggewischt, von wegen, das sei politisch und fahrlässig. Nein, das war einfaches menschliches Versagen und jeder kann so ein Versagen machen und andere menschliche Versagen können heute zu anderen Katastrophen führen. Und bei einem System, was ein Ritt auf der Rasierklinge ist, wie auch ein heutiges RKW, das ist auch ein Ritt auf der Rasierklinge, sollte man solche Sachen nicht machen. Auch wenn, das sage ich hier nochmal, genau das Gleiche so heute nicht passieren würde. Schauen wir weiter.
Es gibt in Kürze, in wenigen Monaten, wird das erste Endlager der Welt in Onkalo in Finnland in Betrieb gehen. Das ist natürlich ein gewisser Präzedenzfall und ich bin sehr optimistisch, dass wenn die ersten Erfolgsgeschichten von dort vermeldet werden, dass das alles gut und sicher funktioniert, dass viele Länder nachziehen werden. Es haben sehr viele Länder, haben schon recht ausgeklügelte Konzepte, was sie mit ihrem Atommüll machen, die Schweiz zum Beispiel. Und letzten Endes ist es auch alternativlos.
Also der letzte Satz stimmt. Der Müll, den man angefallen hat, anfallen lassen, der muss irgendwo hin. Auch Deutschland braucht ein Endlager, weil das Zeug kann man ja nicht verschwinden lassen. Aber ausgeklügelt ist da gar nichts. Auch Finnland hat am Ende ein Loch in den Boden gebuddelt mit ein paar Stollen und macht dann einen Deckel drauf und dann ist das Ding zu. Hoffen wir mal, dass das Ding 1 Million Jahre dicht hält. Ende offen. Und wir werden es nicht erfahren. Ist eine sehr riskante Wette auf die Zukunft. Und ich sage es nochmal, das habe ich in einer früheren Folge auch schon mal gesagt, hätten die Ägypter zu Zeiten des Baus der Cheops-Pyramide Kernenergie gekannt und hätten ihre alten Atommüll irgendwo in der westlich des Nils in der Sahara verbuddelt und gekennzeichnet, dann hätte es garantiert die letzten Jahre, Jahrzehnte irgendein Archäologe aufgemacht. Und das Problem wäre da gewesen. Und das Zeug hätte fast genauso gestrahlt wie vor 4000 Jahren. Also das ist einfach kompletter Blödsinn, dass das so ausgeklügelt ist. Klar, der Müll muss irgendwo hin. Wir sollten allerdings keinen weiteren machen, weil jedes Kilogramm mehr Müll ist ein immer größeres Problem.
Es gibt aber eine Renaissance der Atomkraft, natürlich auch verursacht durch den Ukraine-Krieg, durch die Gasabhängigkeit, durch die Klimakrise, durch den Strombedarf, durch KI.
So, da ist dem Armin Wolf auch voll ein Fehler unterlaufen. Sorry, Herr Wolf, falsch. Es gibt keine Renaissance der Kernenergie, ist kompletter Blödsinn. Die ist stagnierend bis sogar rückläufig und je nachdem, welches Szenario man rechnet, und das haben wir in einer Folge mal bereits dargestellt, auch die wirklich sehr pro-AKW-orientierte Internationale Energieagentur hat in dem vollmundigen Pamphlet A New Era of Nuclear Technology or Nuclear Energy Zahlen ausgewiesen, die zeigen, dass es überhaupt nicht mehr wird. Im Gegenteil, weil es einfach viel zu teuer ist. Und auch die Länder, die voll das da draufsetzen, wie China zum Beispiel, dort stagniert es. Also es ist überhaupt nicht von einer Renaissance die Rede. Das ist einfach falsch. Der Trend ist rückläufig, einfach weil es viel zu teuer ist. Aber gut, auch guten Journalisten und Journalistinnen passiert mal ein Fehler. Hier ist Armin Wolf ein Fehler passiert. Und da sieht man, dass die Lügen der AKW-Fans leider auch Herrn Wolf in dem Fall erwischt haben.
Also werden wir solche Kleinreaktoren, die sicher sind, in Betrieb erleben?
Ganz sicher. Ich denke, das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt an den Kleinreaktoren, dass die Inbetriebnahme mit genügend Zeit und Besonnenheit vorbereitet wird. Überhastet möchte ich das auch nicht sehen. Also ich möchte, dass da ein Design auf den Markt kommt, das für alle Szenarien gerüstet ist und das sicher Strom erzeugt.
Also SMRs sind genauso unsicher wie große Reaktoren. Also und sogar tendenziell unsicherer, weil es dann noch, wenn man das machen würde, viel mehr von ihnen gäbe und dadurch man viel mehr Kraftwerksanlagen sichern müsste und gerade auch vor unberechtigtem Zugriff und so weiter. Also man würde das Problem sogar noch vergrößern, weil es ist ja im Grundsatz die gleiche Technologie, aber es gibt sie gar nicht. Es gibt keine SMRs und es ist auch nicht absehbar, dass es sie mal gibt. Diese Small Modular Reactors, die sollen ja angeblich auch günstiger werden. Auch das ist nicht absehbar. Es gibt bisher keine Energieerzeugungstechnologie, die, wenn sie kleiner wird, günstiger wird. Im Gegenteil, sie wird teurer und auch das ist bei SMRs zu erwarten, weil die natürlich auch mit ihrem Uranbrennstoff sehr viel ineffizienter sind. Man muss eine höhere Anreicherungsdichte erreichen, weil man sonst eine zu geringe Neutronendichte hat. Also da muss man noch einiges noch beachten. Also ist es gerade nicht absehbar. Auf diesen SMR-Dingern reiten ja gerade alle möglichen Atomis rum. Das ist so der große feuchte Traum, das große pinke Einhorn im Raum, aber das ist nicht absehbar, dass das kommt und selbst wenn es das gäbe, es wäre immer noch viel zu teuer. Nein, vergessen wir es. Wir werden diese SMR nicht sehen, außer ein paar Prototypen und ein paar, die es unbedingt drauf anlegen und am Ende ein paar Milliarden versenken wollen, aber es ist derzeit nicht absehbar, dass das jemals kommt.
Ich glaube, für Österreich spielt das zumindest in den nächsten Jahrzehnten keine Rolle. Ich denke, wir sind gesegnet mit der Wasserkraft. Ich sehe auch vor allem keinen Willen in der Bevölkerung, das zu machen. Und das ist ein sehr legitimes Argument gegen die Kernenergie. Die fehlende öffentliche Akzeptanz ist ein Argument, das berücksichtigt werden muss in einer Demokratie. Und das ist zu akzeptieren.
Das ist sicherlich zu akzeptieren, das stimmt. Aber es geht hier gar nicht so sehr um Akzeptanz, auch wenn eine Mehrheit das wollte, würde es genauso wenig funktionieren. Mathematik und Physik hält sich nicht an Mehrheiten. Das muss man endlich mal einfach anerkennen und Atomis erkennen das einfach nicht an. Und klar, Österreich hat mit der Wasserkraft ein paar Vorteile, wobei auch die muss man im Kontext der Klimakrise und Wassermangel auch vielleicht ein bisschen kritisch bewerten. Ich wohne ja in Tirol und ich habe gerade heute erfahren, dass es bei uns eine Waldbrandwarnung gibt, weil es zu trocken ist. Und der Schnee ist im Winter auch nicht so üppig, weil so viel Schnee hatten wir auch nicht. Also auch da kann Wasserkraft irgendwann in die Probleme laufen. Was übrigens auch Kernenergie ein Problem ist, denn auch Kernkraftwerke brauchen Kühlwasser. Und wenn es weniger Kühlwasser gibt, weil die Flüsse weniger Wasser führen oder das Wasser zu warm wird, wird es auch für die Kernenergie ein Problem. Und wie ich vorhin sagte, auch eine Anlage, die abgestellt ist, muss man konstant kühlen. Und wenn das Kühlwasser nicht reicht, dann haben wir irgendwann ein ziemlich dickes Problem an der Backe. Also Kernenergie ist obendrein auch sehr wenig resilient gegen entsprechende Klimaerwärmung. Aber in Österreich ist das tatsächlich kein Thema, aber es ist auch weltweit sonst kein Thema. Es gibt eben nur ein Land, was momentan relativ viel Kernenergie baut, das ist China. Wobei die meisten Projekte eh wieder eingestampft werden und in China macht die Kernenergie keine 5%. 5% der Gesamtenergieerzeugung aus und wie gesagt auch in China stagniert die Kernenergie, die Solarenergie geht massiv durch die Decke. China baut momentan täglich eine PV-Leistung zwischen dem 1- und Dreifachen eines AKW-Block aus, also täglich. Und das ist schon ziemlich viel, das geht wirklich exponentiell nach oben und eine Exponentialfunktion können sich viele bekanntermaßen nicht vorstellen. Andere Länder haben es groß angekündigt, auch die USA wollen das ja unter Trump unbedingt, aber die USA haben in diesem Jahrhundert gerade mal 3 neue Anlagen gebaut, also das ist auch sehr überschaubar. Frankreich hat einen neuen Reaktor gebaut, für weitere fehlt einfach das Geld und die Kapazität. Schweden hat es groß angekündigt, macht am Ende gar nichts. Die wollen jetzt maximal 5 SMRs machen, die gibt es aber nicht. Polen rodet zwar schon Wälder, aber die Finanzierung ist noch nicht endgültig klar. Und selbst wenn das mal käme, dann dauert das, wenn es gut läuft, 20 bis 30 Jahre. Also das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da kann man eben auch nicht von dieser besagten Renaissance reden. Also auch in anderen Ländern mag das vielleicht populär klingen, aber das kommt am Ende nicht, spätestens wenn es darum geht, wer die ganze Gaudi bezahlen soll. Und ich habe diesen Beitrag wieder mal gemacht, weil es jetzt gerade am Beispiel Österreich, wo das eben, und übrigens Österreich hat das beste AKW der Welt, fertig gebaut, fast betriebsfertig und dann nicht in Betrieb genommen. So macht man es richtig, wenn man schon diesen Fehler angefangen hat zu machen. Am besten, man steigt gar nicht erst ein, man baut gar nicht erst so ein Ding. Und nein, wir brauchen keine AKW. Und nein, AKW sind nicht bezahlbar, sie sind nicht versorgungssicher. Und, dass man nicht vergessen darf, man hängt auch hier weiterhin am Tropf von Diktaturen, insbesondere der russischen. Und wenn jemand sagt, man kann ja auch vom Westinghouse Reaktortechnologie kaufen, ja, kann man, aber auch die brauchen Uran. Und Rosatom hat über irgendwelche Konsortien auch den Finger drauf bei diversen Uranvorkommen in Kasachstan, zum Teil auch in Australien und die reden auch in Kanada mit. Also man sollte sich da vielleicht nicht zu sicher fühlen, denn selbst wenn man keinen sowjetischen oder beziehungsweise russischen Reaktortyp baut, dann hat man sehr wahrscheinlich trotzdem mit Rosatom, einem russischen Staatskonzern, zu tun, der eben in entsprechende Technologien für Kernbrennstaberzeugung und Herstellung und Aufbereitung was zu tun hat. Eine recht umstrittene Anlage steht ja zum Beispiel auch in Norddeutschland in Lingen. Dort ist eben neben dem ehemaligen AKW eine Aufbereitungsanlage, die Rosatom zusammen mit dem französischen Staatskonzern Framatom betreibt. Also hier muss man auch immer wissen, wer Kernenergie will, der macht sich eben auch von Diktaturen abhängig. Und das sage ich hier auch nochmal, wer Kernenergie will, propagiert damit den Fossildreck. Denn die Dinger werden nicht fertig, nicht schnell genug fertig, werden Milliarden verschlingen und am Ende reicht die Energie trotzdem nicht und da muss man halt das machen, was man hat, nämlich Fossildreck, weil man hat das Geld ja für Kernenergie ausgegeben, statt für die Energiewende. Also auch die Fossillobby trommelt gerne für AKW, weil man damit die Energiewende wunderschön ausbremsen kann und das ist das, worum es diesen Leuten geht. Und ich hoffe, dass ein paar Leute mehr vielleicht mal darüber nachdenken. Ich weiß, die Hardcore-Atomis in ihrer Hardcore-Sekte, die wird das nicht erreichen, aber vielleicht doch ein paar Leute mehr. Denkt mal drüber nach und wie gesagt, ihr auch in den Shownotes entsprechende weitere Quellen und natürlich auch der Link zu unserem Sechsteiler, die Lügen über die Kernenergie. Und ja, bedenklich, dass wir dieses Thema immer noch wieder aufwärmen müssen, aber ich befürchte, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.